Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir sprechen heute mal über ein Narrativ, das sich hartnäckig hält, nämlich dass nachhaltige Investments vermeintlich zulasten der Performance gehen. Der Blick auf das abgeschlossene Jahr 2025 zeigt ganz so pauschal, stimmt das nicht? Da lohnt der Blick in die Details und in die tauchen wir heute mal tiefer ein, zusammen mit Dr. Henrik Ponsen, dem Chief Sustainability Officer bei Union Investment. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Ja, vielen Dank, Frau Reifenberger, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf.
Herr Ponsen, wenn wir uns mal das Kapitalmarktjahr 2025 ansehen, wie sieht es denn aus? Stimmt es, dass man tatsächlich Abschläge mit Blick auf die Rendite nehmen muss? Gibt es Bereiche, wo das zutrifft? Gibt es Bereiche, wo es anders ist? Was sagen die Daten?
Die Daten sagen auch für 2025, dass man die Frage zwar so pauschal stellen kann, dass man sie aber leider nicht so pauschal beantworten kann. Es braucht einen ganz differenzierten Blick, weil was in dem einen Sektor, der einen Region oder in der anderen Assetklasse gilt, gilt für andere Assetklassen, Sektoren und Regionen dann eben nicht mehr. Sprich, es kommt auf den differenzierten Blick an. Was man aber grundsätzlich sagen kann, ist, das Versprechen, nachhaltiges Investieren kostet nichts, das ist intakt. Langfristig dürfen wir weiterhin davon ausgehen, dass nachhaltiges Investieren einen Vorteil stiften kann, weil eben langfristige Risiken besser und intensiver analysiert werden, dass es aber auch immer wieder in der kürzeren Frist zu Einbußen kommen kann. Im Durchschnitt sollte das einander sich entsprechen. Jetzt zum differenzierten Blick und warum der so wichtig ist. Schauen wir zunächst nach Deutschland und als Zeitungsleser, als einfach Bürger ist man vor allen Dingen eben in Deutschland, auch als Kapitalmarktteilnehmer. Und da kann man einfach sagen, die DAX-Performance im letzten Jahr war eine Rheinmetall-Performance, ganz, ganz überwiegend. Das heißt, wer Rheinmetall nicht im Portfolio hatte, weil er als nachhaltiger Investor beispielsweise Rüstungsaktien ausschließt, der hatte dann tatsächlich einen signifikanten Nachteil. Das mag um 7 Prozentpunkte ausgemacht haben und das ist sehr, sehr viel.
Ja, das ist Rheinmetall, aber Sie sagten es ja vorwiegend natürlich in Deutschland sehr treibend gewesen. Das würde aber heißen, wenn ich mir den Blick etwas weite, beispielsweise auf Europa oder so global, dann dürfte sich das ja ein Stück weit verwässern, oder?
Genau, also obwohl wir eben als deutsche Bürger hauptsächlich auf Deutschland fokussiert sind, als Anleger, als Investoren, sind wir vor allen Dingen global unterwegs. Das heißt, diese deutsche Perspektive ist dann gar nicht mehr die wesentliche, sondern was zählt global? Und global hat nichts den Kapitalmarkt so stark geprägt letztes Jahr wie das Thema künstliche Intelligenz. Genau wie die DAX-Performance des letzten Jahres eine Rheinmetall-Performance ganz überwiegend war. Genauso ist das Thema KI nahezu ausschließlich ausschlaggebend für die weltweite Performance an den Aktienmärkten im Jahr 2025. Das heißt, wie man dort die Trades gespielt hat, wann man geh- und verkauft hat, sie erinnern sich, wir hatten da große Volatilitäten auch drin. Das war im Grunde genommen die ganze Miete und der Rest war mehr oder weniger in die Fußnoten verbankt. Wenn wir uns anschauen, wie sind nun nachhaltige Fonds dort in diesem Thema investiert, dann stellen wir fest, die haben typischerweise ein Übergewicht in Tech-Werten. Und deswegen verwundert es dann noch nicht so, dass die nachhaltige Benchmark, wenn man das so nennen kann, um über 2 Prozentpunkte besser abgeschnitten hat als die konventionelle. Das heißt, wenn im deutschen Investmentuniversum gilt, Nachhaltigkeit hat gekostet und zwar viel, so gilt im viel relevanteren, globaleren Investmentuniversum, Nachhaltigkeit war förderlich und zwar sehr. Sie merken, nur die differenzierte Antwort hilft uns hier weiter.
Jetzt sagten Sie schon, Tech findet man in Nachhaltigkeitsportfolios in der Breite häufig und oft auch hoch oder sogar überproportional. Bei Rheinmetall ist es ja so eine Sache. Es gab ja in den vergangenen Monaten auch diese Debatte in der Branche durchaus zu sagen, ist Rüstung jetzt vielleicht eher Verteidigung? Man hatte ja auch manchmal den Eindruck, vielleicht gerade wegen dieser guten Performance wurde man da etwas großzügiger, was vielleicht die Einbeziehung angeht. Wir haben ja auch von der EU-Kommission gehört, dass im Sustainable Finance Framework das gerade kein limitierender Faktor sein soll. Haben Sie den Eindruck, dass vielleicht die einen oder anderen Portfolio-Manager da etwas wohlwollender drauf schaut, um eben vielleicht auch diese Performance einfach mitnehmen zu können? Ich meine, es ist ja verlockend.
Wir setzen uns bei der Union immer sehr, sehr nüchtern und sachlich mit den Themen auseinander und haben auch keine Angst davor, Themen, die kontrovers diskutiert werden, auch intern tatsächlich dann offen anzupacken. Das Thema Rüstung war ein solches. Es gibt nämlich zum einen diejenigen, die sagen, natürlich ist Rüstung notwendig, aber wie kann eine Bombe nachhaltig sein? Eine Bombe zerstört. Nachhaltig kann nur sein, was einen positiven Umweltbezug hat und nicht mit wesentlichen negativen Nebenwirkungen einhergeht. Kann eine Bombe CO2 absorbieren? Nein, zumindest noch nicht. Und kann man ausschließen, dass eine Bombe wesentliche negative Nebenwirkungen hat? Ja, selbstverständlich nicht. Sie verursacht notwendigerweise Tod und Leid, nicht nur bei Soldaten, sondern auch bei Zivilisten. Also gibt es diese eine Fraktion, die sagt, notwendig ja, aber nachhaltig nicht. Es gibt eine andere Fraktion, die sagt, naja, also wenn wir keine Rüstung haben, dann sind wir nicht verteidigungsfähig. Wenn wir nicht verteidigungsfähig sind, dann haben wir keine Freiheit, sondern werden sie verlieren. Und nicht nur unsere Freiheit, sondern auch die Fähigkeit, eine Zukunft nachhaltig zu gestalten. Dementsprechend, es mag ja sein, dass eine Bombe im eben beschriebenen Sinne nicht nachhaltig ist. Aber ein Panzer, der abschreckt, den halten wir für nachhaltig. Sogar für sehr. Weil er ist ein Stück weit, weil er unsere Verteidigung sicherstellt, eine Grundbedingung, überhaupt Nachhaltigkeit entstehen lassen zu können. Diese beiden Fraktionen, die verstehen wechselseitig die Argumente. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man wertschätzend bleibt, auch wenn man zu anderen Schlussfolgerungen kommt.
Das heißt, Sie haben auch Vertreter beider Thesen im Haus?
Selbstverständlich. Auch wir bilden die gesamte Gesellschaft ab. Und deswegen war jetzt wichtig zu klären, nun ja, wenn wir erstmal konstatieren müssen, dass wir da eine verschiedene Sicht haben, worauf können wir uns denn wieder einigen? Und etwas, worauf wir uns sehr gut einigen können, ist, dass wir niemanden bevormunden wollen, dass wir Wahlfreiheit anbieten wollen für unsere Kunden. Und dann haben wir uns gefragt, was das für dieses Rüstungsthema bedeutet. Wir bieten Investitionen in Rüstungshersteller ja in unseren konventionellen Fonds an. Und es gibt ganz viele konventionelle Fonds, sodass jeder auch das passende Produkt findet. Wir müssen aber genauso feststellen, es gibt Kunden von uns, und das sind auch nicht wenige, die wollen eben nicht mit Rüstung Geld verdienen. Und um für die weiterhin auch gute und solide Angebote anbieten zu können, haben wir uns entschlossen zu sagen, ja, dann bleiben die nachhaltigen Publikumsfonds tatsächlich bei diesem Rüstungsausschluss. Weil nur so bevormunden wir niemanden, nur so können wir Wahlfreiheit gewähren. Wer mit Rüstung Geld verdienen will, in Rüstung investieren will, für den haben wir passende Angebote. Und wer das nicht will, für den haben wir nach wie vor auch passende Angebote. Hätten wir das anders gemacht und die nachhaltigen Publikumsfonds auch für Rüstung geöffnet, hätten wir kein Angebot mehr für diejenigen gehabt, die nicht mit Rüstung Geld verdienen wollen. Deswegen, darauf konnten wir uns dann wieder einigen. Und ich finde, das ist ein Beispiel dafür, dass wir in einer Gesellschaft, die wir als immer polarisierter wahrnehmen, und das ist auch in der Familie und bei der Arbeit so, dass wir uns immer wieder rückversichern, wir können uns mit vernünftigen Argumenten austauschen, wir können einander vertrauen, dass der andere auch geradeaus denkt. Und es wird eine Ebene finden, wo wir wieder einen Konsens oder zumindest eine funktionierende Mehrheit werden herstellen können.
Jetzt ist ja ein großes Bestreben auch immer politisch, dass man mehr Kapitalströme, insbesondere auch privates Kapital, in nachhaltige Investitionen lenkt, für die Transformation der Wirtschaft insgesamt nutzbar machen kann. Wie ist denn Ihr Eindruck? Bekommt man Leute noch in nachhaltige Investments oder sind es eher vielleicht Bestandskunden, wo Sie sagen, die sind seit Jahren dabei und der Fonds läuft quasi durch bei denen im Portfolio?
Das gelingt uns nach wie vor sehr gut. Also wir haben einen recht konstanten Anteil an nachhaltigen Anlagen. Und das ist etwa ein Viertel unserer Anlagen. Das ist auch im letzten Jahr so stabil geblieben. Wir haben bei den nachhaltigen Anlagen erfreuliche Zuwächse in den wertpapierbezogenen Fonds. Und das nicht nur durch Sparpläne, sondern auch durch Einmalanlagen. Also ja, es ist nicht dieses Mehrheitsthema geworden, was man mal 2020, 2021 dachte, hoffte, vermutete. Aber es ist eine sehr, sehr große kritische Masse da, die hinter dem Thema steht und es weiter auch überzeugend verfolgt.
Und muss man gegenarbeiten gegen dieses Vorurteil mit den Renditenachteilen? Warum hält sich das so hartnäckig?
Das hält sich nach meiner Vermutung deswegen so hartnäckig, weil Konsumieren und Investieren vertauscht wird. beim Konsumieren stehen wir sehr häufig vor der Wahl, nämlich das konventionelle Produkt oder das nachhaltige. Und machen dann als Konsumenten die Erfahrung, na, also das Nachhaltige ist zwar vielleicht hier und da ein bisschen besser, aber es ist auf jeden Fall vor allem teurer. Ein Paradebeispiel wäre da so die Spülbürste bei Manufaktum. Ich glaube, die kann man ein paar, vielleicht mit Wildschwein borsten oder so, keine Ahnung. Also für einige Euros. Und dazu könnte man irgendwie beim Penny mehrere Spülschwammpäckchen kaufen und hätte immer noch ein paar Euros übrig. Und wer von Hand spült, der weiß, also der Teller wird durch beides sauber. Bei diesem Konsumieren zählt der Nutzen jetzt. Also ich kaufe nicht das Spülschwämmchen oder die Bürste, damit mein Teller in 5 oder 20 Jahren sauber ist, sondern er soll jetzt sauber werden. Investieren ist anders. Ich kaufe zwar auch jetzt einen Fonds oder ein Anlageprodukt, aber mich interessiert der Nutzen später. Mich interessiert, was wird daraus in 5, in 10, in 20 Jahren. Und gerade weil nachhaltiges Investieren diese langfristigen Kapitalmarktrisiken intensiver erforscht, besser analysiert, können wir dort auch darauf hoffen, dass wir langfristig bessere Entscheidungen treffen und dass dann der Rendite zuträglich ist. Und wir wissen aus der Vergangenheit, dass es im Durchschnitt nie Rendite gekostet hat. Aber weil eben der Nutzen später kommt und weil es eine lange Frist ist, die wir überschauen, haben wir quasi diese Schere im Kopf. Nachhaltigkeit gleich teurer und konsumieren und investieren ist irgendwie das Gleiche. Nein, das sind zwei grundverschiedene Dinge, ob ich konsumiere oder investiere, weil bei einem geht es um die Zukunft, beim anderen um die Gegenwart.
Es wird ja immer auch betont, ne, dieser Risikomanagement-Aspekt, den ich habe, wenn ich nachhaltige Investitionen tätige, dass ich vielleicht weniger erschüttert werde durch Klimarisiken oder vieles andere. Das heißt, Ihre Hoffnung wäre, dass auch langfristig beispielsweise in Stressphasen so ein Portfolio resilienter wäre? Gibt es da schon Daten zu oder ist das jetzt erstmal eine Ableitung?
Schauen wir uns das an, das Thema Lieferketten. Ja, oder andersrum formuliert, die Welt wird immer unsicherer, dementsprechend sind stabile, resiliente Lieferketten immer wichtiger. Wer in Sachen Nachhaltigkeit gut aufgestellt ist, der ist auch in diesem Thema Lieferketten stabiler und robuster aufgestellt. Das Thema Klimawandel. Gerade durch die andere US-Politik läuft der ja nicht langsamer, sondern im Gegenteil, schneller voran. Das bedeutet wiederum, dass die Unternehmen, die sich im Thema Klimawandel besser aufgestellt haben, langfristig noch mehr davon profitieren können. Kurzfristig bemerken wir natürlich nur genau das, was wir unter Backlash subsumieren. Aber gerade weil der Handlungsdruck größer wird, wird auch der langfristige Vorteil wiederum größer. Wir sehen in der kurzen Frist, gehen wir auf den Chancenbereich weg vom Risikobereich, Climate Adaptation, also alle Techniken, die zur Klimawandelanpassung gebraucht werden. Da sehen wir eine ganz herausragende Performance seit Amtsantritt und gerade auch am Anfang dieses Jahres. Warum? Weil natürlich, also es mag sein, dass wir keine Mehrheit finden, um die Welt zu retten, aber Menschenleben und sich selbst rettet man immer. Und im weitesten Sinne ist das genau der Unterschied zwischen Klimawandelanpassung, also das macht man, und naja, wollen wir mal sagen, Adressierung des Klimawandels, indem man Emissionen zu senken versucht. Weil da hat man das Trittbrettfahrerproblem und befürchtet, auch jemand anderes könnte was davon haben.
Das wäre dann die globale Perspektive und Anpassung wäre beispielsweise die Klimaanlage, die ich für mich persönlich kaufe und dann habe ich es nicht mehr so heiß.
Ganz genau. Also die Behauptung wäre, es mag ja sein, dass die Leute nicht aufhören zu fliegen, beziehungsweise dass sie nicht aus Vernunft oder Verantwortung weniger fliegen. Aber wenn es heiß wird, kauft sich jeder trotzdem eine Klimaanlage. Und deswegen funktioniert das am Kapitalmarkt auch ungebrochener, wenn man so will. Sie fragten aber nach den Datenreihen dazu. Die Studien und Metastudien, die wir kennen, da findet sich eine übergroße Mehrheit, die sagt, ESG kostet nichts. Es findet sich ein Teil, der sagt, ESG bringt dauerhaft etwas. Und es findet sich ein sehr kleiner Teil, der sagt, ESG kostet. Und wie kommt es zu diesen unterschiedlichen Schlussfolgerungen? Das hängt damit zusammen, dass man unterschiedliche Zeitreihen beispielsweise hat, dass man in unterschiedliche Regionen guckt, in unterschiedliche Assetklassen oder sogar in unterschiedliche Sektoren. Also weil die Studiendesigns sich mitunter unterscheiden, deswegen haben wir auch kein einheitliches Ergebnis, aber eben ein sehr starkes Indiz, dass es nichts kostet und vor allen Dingen eine grundplausible Einsicht, ja, wenn ich mich um langfristige Risiken intensiver kümmere, dann sollte ich die auch besser managen.
es gab ja auch immer die Kritik, ne, dass man gesagt hat, dieses ganze Thema wurde so ein bisschen moralisch irgendwie verkauft und so ein bisschen mit erhobenem Zeigefinger. Wäre das vielleicht auch eine Chance, sozusagen dieses Narrativ ein bisschen umzudeuten, dass man eben sagt, hey, wir versachlichen das jetzt mal und ganz konkret gesprochen, da gibt es Risiken und die kosten Geld und wir haben Indizien, dass es einfach auf der finanziellen Basis dadurch stabiler ist und einfacher durchläuft. Das wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit, nochmal die ein oder andere Stimme dazu zu bekommen, die sagt, mit dem Moralischen habe ich es nicht so, oder?
Ja, ich denke, dass das auch das Narrativ ist, was wir seit vielen Jahren so vertreten. Das zeigt sich am Kapitalmarkt auch nochmal in einer anderen Gestalt. Es sind eben nicht gerade die ESG-Darlings, nenne ich die mal, also die absoluten Spitzenreiter in Nachhaltigkeit, die gerade es besonders leicht am Kapitalmarkt haben, sondern diejenigen, die für glaubwürdige Transformation stehen oder diejenigen, die als Enabler quasi den Boden dafür bereiten. Also denken Sie ja an erneuerbare Energien und so weiter, die jetzt wieder viel Rückenwind bekommen haben. Also wir haben eben von Rheinmetall gesprochen. Den Kurs von Nordex, den können Sie im letzten Jahr nahezu über den Kurs von Rheinmetall liegen. Nur darüber hat man weniger gesprochen. Klar, Rheinmetall, Marktkapitalisierung, so Pi mal Daumen vielleicht 80 Milliarden, Nordex eher ein Zehntel. Unterschiedlich große Firmen, deswegen auch weniger Aufmerksamkeit. Ich will nur sagen, diese prominenten Paradebeispiele für was super funktioniert hat ohne Nachhaltigkeit, die gibt es auch im Thema mit Nachhaltigkeit. Also es gibt keinen Grund, dem Zusammenhang von Nachhaltigkeit und Performance da grundsätzlich zu misstrauen.
Sie haben vorhin das Wort Backlash schon in den Mund genommen, man kommt fast nicht dran vorbei. Ich höre von einigen Gesprächspartnern, die hier in diesem Sessel sitzen, wo Sie gerade sitzen, dass die Stimmen ein bisschen leiser werden, die noch über Sustainable Finance, über ESG sprechen, dass man den Eindruck hat, das ist alles so ein bisschen gedämpfter. Nehmen Sie das auch wahr?
Ja, ich teile nicht die Rede von Backlash, wenn damit Gegenwind gemeint ist oder gar Rückschritt, weil ich eher finde, um in dem Bild zu bleiben, dass wir in der Flaute sind. Wenn wir auf unser eigenes Geschäft schauen, also Rückschritt wäre, wir verlieren massiv Anteile, die Volumina schrumpfen. Das ist nicht der Fall, sie wachsen. Wir hätten durch die Bank massive Performance-Probleme. Nicht der Fall, ganz differenziertes Bild. Wenn ich in die Unternehmen in Deutschland und Europa anschaue, ja, es wird Regulierung natürlich und zum Glück pragmatischer, zielgerichteter, wirksamer. Ich kann es so beschreiben, ich kann auch sagen, die Nachhaltigkeitsregulierung wird zurückgedreht. Nein, ich halte das für einen wichtigen nächsten Schritt. Man geht erstmal spitze in den Markt rein und guckt, was man regeln kann. Und dann muss man aber auch wieder ein Stück weit konsolidieren und schauen, das waren ein paar Ambitionen, die waren zu scharf formuliert. Also es ist eine notwendige und auch wichtige Korrektur. Was wir nicht sehen, ist, dass massenhaft Unternehmen Klimaziele und Maßnahmen zusammenstreichen. Die bleiben doch selbst auch bei den Fakten. Das heißt, Flaute vielleicht insofern, wir überhaupt nicht mehr den Eindruck haben, so schnell voranzukommen, wie wir das zum Anfang dieses Jahrzehnts gesehen haben. Und dass sich gerade im Vergleich dazu sich das so anfühlt, als würde man zurückfallen. Aber insgesamt, also ich sehe das Thema sehr stabil verankert. Wir haben sehr, sehr viele positive Bewegungen, wie Regulatorik beispielsweise. Und wir haben eine große Stabilität dort, trotz einer massiv unsicheren Weltlage da drin.
Was mich nur interessieren würde, wir laufen jetzt ja so langsam auch in die Jahreszeit, wo dann ab Frühjahr die Hauptversammlung wieder losgehen. Sie sind ja als Haus auch auf vielen präsent, auch Sie persönlich sind immer auf einigen. Ist Nachhaltigkeit da noch ein Thema? Vor ein paar Jahren hatte man ja den Eindruck, keine Folie und keine Präsentation kommt ohne aus. Wird darüber noch gesprochen?
Wir sprechen darüber in jeder HV-Rede und ich finde auch spannend, welche Themen da auch wieder reinrücken. Künstliche Intelligenz, wir alle wissen, dass das mit riesigen Chancen verbunden ist. Wir sehen aber auch die großen sozialen Risiken, die damit einhergehen. Das ist ein Thema für Hauptversammlung. Wie gehen Unternehmen eigentlich mit KI in dieser Risikosicht um? Wie sind die da aufgestellt, auch von ihrer Governance? Wer kümmert sich darum? Das sind Fragen, die wir stellen werden. Dann das Thema KI bedeutet eben auch einen enorm gesteigerten Energiehunger. Wo kommt diese Energie her? Ist sie braun? Ist sie grün? Wie wird das mitgedacht? Auch ein ganz wichtiges Thema für den Bereich Nachhaltigkeit. Das Thema Vergütung. Was bedeutet gute Arbeit? Wofür wird gute Arbeit bezahlt? Vielleicht besser formuliert. Ist eins, was ebenso zum nachhaltigen Investieren wesentlich hinzugehört. Auch das wird uns immer begleiten und nie verlassen. Also ja, Nachhaltigkeit im Sinne von dunkelgrün und moralisch vollkommen gut. Das ist ein Diskurs, der hat für 2-3 Jahre sehr, sehr stark die gesellschaftliche Debatte geprägt und der ist weg, der ist hinter uns, ich würde fast sagen, der ist auch zum Glück überwunden. Jetzt sind wir bei einem sehr zielorientierten, sehr sachlichen Sprechen darüber, was macht uns langfristig besser, was brauchen wir unbedingt. Und da sind ganz, ganz viele Nachhaltigkeitsthemen dabei.
Also ein Stück weit mehr Pragmatismus und wir können aber sagen, es ist keinesfalls so, dass es Rendite kostet. Es gibt viele langfristig gesunde Trends und wir versuchen vielleicht einfach dann, es auf einen pragmatischen, sachorientierten Diskurs zu bringen. Können wir uns darauf einigen?
Das ist immer gut. Ja, auf jeden Fall.
Wunderbar. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich sehe schon, es wird auch in den nächsten Wochen und Monaten Themen geben auf den Hauptversammlungen und darüber hinaus. Ich bin gespannt, was wir hören und sage vielen Dank für die Einschätzung heute. Das war Dr. Henrik Ponsen, der Chief Sustainability Officer bei Union Investment. Schön, dass Sie hier waren. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung, Frau Reifenberger.
Auch in dieser Episode wollen wir natürlich schauen, was die Branche sonst noch bewegt. Dafür ist mein Kollege Wolf Brandes bei mir. Hallo Wolf.
Hallo.
Wolf, lass uns mal auf ein Unternehmen schauen, was im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs ist. Und zwar Siemens Energy. Die haben ja ein bisschen eine turbulente Phase hinter sich, haben jetzt aber sehr ordentliche Zahlen gemeldet und haben auch etwas Rückenwind erhalten beim Auftragseingang. Wie sieht's denn aus? Ist das jetzt schon der Weg zum Glück oder ist das erstmal so ein positives Zwischenfazit?
Ja, muss man mal schauen. Es ist ein sehr starker Zwischenstand, der aber mehr Substanz hat als ein bloßer Ausreißer. Wichtig ist, dass die positive Dynamik aus mehreren Bereichen kommt und nicht nur aus einem einzelnen Sondereffekt. Das erhöht die Glaubwürdigkeit und spricht für eine breitere operative Stabilisierung. Gleichzeitig bleibt Siemens Energy ein Transformationsfall, bei dem die nächsten Quartale entscheidend sind. Der Wechsel vom Krisenmodus in Richtung kontrollierte Normalisierung ist klar erkennbar, aber noch nicht komplett durch.
Jetzt ist ja bei Energie gerade ein sehr stark steigender Bedarf zu verzeichnen, nicht zuletzt aufgrund von künstlicher Intelligenz und KI-bezogenen Lösungen und Modellen. Siemens Energy ist ja da beim Thema Energietechnik an sich voll dabei. Profitieren die jetzt von dieser Schnittstelle?
Genau diese Schnittstelle ist derzeit der eigentliche Rückenwind für Siemens Energy. Mehr KI-Lasten und mehr Rechenzentren erhöhen den Bedarf an verlässlicher Stromversorgung und robuster Netzinfrastruktur. Davon profitieren Netztechnik, Turbinen, Umspannlösungen und systemnahe Dienstleistungen unmittelbar. Parallel verbessert sich der Blick auf Gamesa, auch wenn dort die operative Messlatte weiter hoch bleibt. Dadurch entsteht ein Gesamtbild, das nicht nur zyklisch gut aussieht, sondern strukturell getragen sein kann.
Was muss denn jetzt passieren, damit aus diesem positiven Zwischenfazit auch in den kommenden Monaten eine langfristig tragfähige Story wird? Wo, glaubst du, wird der Markt in den nächsten Quartalen besonders drauf achten?
Der Markt wird jetzt vor allem auf Verlässlichkeit und Wiederholbarkeit der Leistung schauen. Das heißt konkret stabile Margen, saubere Projektabwicklung und planbare Ergebnisqualität über mehrere Quartale hinweg. Besonders wichtig bleibt, dass Fortschritte bei Gamesa nicht nur angekündigt, sondern auch sichtbar geliefert werden. Der starke Auftragseingang muss sich außerdem in cashwirksame, qualitativ gute Profitabilität übersetzen.
Wir bleiben mal noch grob thematisch beim Thema Netze. Da gibt es ja auch viele Initiativen, was das Thema Ausbau angeht. Und man hat so einen Eindruck, dass die Regeln sich da so ein bisschen verschieben. Es ging oft nach so einer First-Come-First-Served-Logik. Jetzt hat man den Eindruck, geht es mehr um eine stärkere Priorisierung, auch nach Auslastung. Wolf, wie ist das denn einzuschätzen? Ist das überfällig oder kann das vielleicht auch ein Risiko sein, dass es den Ausbau verlangsamt?
Im Grundsatz ist der Schritt überfällig, weil reine Warteschlangen die Netzprobleme eher verschärfen. Wenn Anschlusskapazität knapp ist, braucht es Kriterien, die systemisch sinnvolle Projekte bevorzugen. So kann vorhandene Infrastruktur gezielter eingesetzt und Engpasskosten können besser begrenzt werden. Aber der Erfolg hängt komplett an der Umsetzung in der Praxis. Sind Kriterien unklar oder Verfahren zu langsam, entsteht neue Unsicherheit und der Ausbau leidet darunter.
Jetzt hat man so den Eindruck, da prallen politisch auch ein bisschen zwei Ziele aufeinander. Man will zum einen das Ausbautempo bei den erneuerbaren Energien beschleunigen. Man will aber auch auf der anderen Seite die Netzkosten stabil halten. Wie kann denn diese Balance gelingen?
Das gelingt nur mit hoher regulatorischer Qualität und echter Planbarkeit für Investoren. Es braucht transparente Kriterien, feste Fristen und nachvollziehbare Übergangsregeln für laufende Projekte. Nur dann lassen sich Ausbaugeschwindigkeit und Systemstabilität gleichzeitig sichern. Zu harte, sprunghafte Eingriffe würden dagegen Investitionen verzögern oder in andere Regionen verschieben. Genauso problematisch wäre allerdings ein Weiter-so, das Engpässe und Folgekosten weiter aufstaut.
Wenn da jetzt ein bisschen so ein Paradigmenwechsel ansteht, was heißt das denn dann für Projektierer und für Speicherentwickler? Was sollten die anders machen? Welche Punkte werden jetzt künftig wichtiger?
Erstens sollte die Netzprüfung an den Beginn jeder Projektentwicklung rücken, nicht erst ans Ende. Zweitens müssen Business Cases robuster gerechnet werden, mit konservativeren Annahmen bei Abregelung und Erlösen. Drittens wird es wichtiger, den konkreten Systemnutzen eines Projekts technisch und wirtschaftlich sauber nachzuweisen. Wer nur auf Geschwindigkeit setzt, riskiert im Priorisierungssystem künftig klare Nachteile. Wer dagegen netzdienlich plant und Risiken realistisch einkalkuliert, verbessert seine Finanzierungs- und Anschlusschancen deutlich.
Und wir schauen mal noch in die Bankenlandschaft und da geht es ums Geld. Die Targobank hat einen ESG-Bonus angekündigt und zwar nicht nur fürs Top-Management, da hat man das ja schon das ein oder andere Mal gesehen als Vergütungskomponente, sondern es soll diesen ESG-Bonus für die Breite der Belegschaft geben. Konkret stellt die Düsseldorfer Targobank einen Bonustopf von bis zu 2,7 Millionen Euro bereit. Je Vollzeitkraft kann man bis zu 400 Euro Bonus erhalten. Wolf, ist das jetzt eher Symbolpolitik oder geht es da schon um kulturellen Wandel?
Naja, die breite Einbindung ist ein relevanter Unterschied und kann tatsächlich zum Kulturhebel werden. Wenn ESG-Ziele nicht nur oben verankert sind, steigen die Chancen, dass sie im Tagesgeschäft sichtbar ankommen. Genau dort entscheidet sich ja, ob Nachhaltigkeit gelebt oder nur berichtet wird. Allerdings wirkt ein Bonus nur dann, wenn Ziele konkret, verständlich und für Teams beeinflussbar sind. Bleibt das System abstrakt, wird es als Symbolpolitik wahrgenommen und verliert Wirkung.
Jetzt sind diese Boni ja mit konkreten Zielen hinterlegt. Die sind recht breit. Da reicht es von Qualifizierungsmaßnahmen über Emissionen bis hin zum Frauenanteil in Führungspositionen. Woran lässt sich denn feststellen, ob so ein Mix an Zielen dann auch wirklich funktioniert?
Entscheidend ist, ob aus dem Zielmix ein steuerbares System und kein reiner Zielkatalog wird. Mitarbeitende müssen verstehen, was genau gemessen wird, wie die Gewichtung aussieht und welchen Beitrag sie leisten können. Gerade bei so unterschiedlichen Feldern braucht es klare Methodik und regelmäßige Rückmeldung im Jahresverlauf. Sonst entsteht schnell der Eindruck, einzelne Ziele seien nur dekorativ. Wenn Transparenz, Messbarkeit und Feedback stimmen, kann der Mix aber sehr wirksam sein.
Glaubst du, dass das jetzt ein Modell ist, was sich vielleicht auch andere Banken zum Vorbild nehmen werden? Oder kann man das nicht so gut übertragen, weil es dann vielleicht doch sehr individuelle Unterschiede gibt?
Ein so einfaches Kopieren wird selten funktionieren. Dafür sind Institute intern zu unterschiedlich aufgestellt. Aber die Grundprinzipien sind gut übertragbar. Breite Beteiligung, klare Kennzahlen und verbindliche Umsetzung. Wichtig bleibt, den Bonus nicht isoliert zu betrachten, sondern mit Führung, Budgetierung und Prozessen zu verknüpfen. Vergütung allein verändert keine Organisation. Sie kann Veränderung aber stark beschleunigen.
Ja, Finanzielles hat ja doch auch einen motivierenden Aspekt, wie wir immer wieder feststellen. Das war der Blick in die Branche. Vielen Dank für die Einschätzung, Wolf Brandes. Schön, dass du da warst.
Danke auch.
Und Ihnen darf ich noch kurz zurufen, dass am 4. und 5. März der 19. Finanzplatztag der Börsenzeitung stattfindet hier in Frankfurt. Kernthema ist in diesem Jahr Europas finanzielle Souveränität. Und los geht es um 9 Uhr in der IHK in Frankfurt. Und am 5. März gibt es auch die nächste Ausgabe von Nachhaltiges Investieren. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.